Ja, meine Frau und ich freuen uns, in eurer Mitte sein zu dürfen. Und wir wollen uns heute Morgen unter einem Wort stellen aus Jesaja 53. Jesaja 53, und zwar den Vers 3. Da heißt es: Er, Jesus, war verachtet von den Menschen verlassen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut und wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Soweit diese Verse. Bevor wir gleich das Abendmahl feiern, denke ich, ist es wichtig, dass wir uns vergegenwärtigen, dass der Jesus nicht nur einfach gestorben ist am Kreuz und auferstanden ist, sondern dass er unendlich viel leiden musste. Und wir wollen uns versuchen, mit Hilfe des Heiligen Geistes uns versuchen, in diese Situation mal hineinzuversetzen. Zunächst mal zu dem Propheten Jesaja. Der Prophet Jesaja hat ungefähr 800 vor Christus gelebt und hat 70 Jahre im Dienst des Herrn gestanden, also 70 Jahre als Prophet für das Volk gedient. Und er scheint auch aus edlem Haus zu stammen, denn wir sehen und lesen immer wieder, dass er Zugang hatte zu dem Haus des Königs. Denken wir an Hiskia. Da wurde Hiskia ja gesagt, dass er sein Haus bestellen soll, er wird sterben. Und dann verließ er den Palast und Hiskia hat geweint, brach in Tränen aus und bat den Herrn darum Leben. Und er hat den Palast kaum verlassen, da sagte Gott zu ihm: Kehre um und sag ihm, er bekommt noch 15 Jahre. So ist Gott. Und so ist auch hier der Prophet. Jesaja heißt so übersetzt: Gott ist mein Heil, oder Jahwe ist mein Heil oder wird mir Heil geben. Also diese prophetischen Aussagen von Jesaja sind sehr tiefgreifend. Er kündigt also an, dass der Sohn, der Spross von Isais, geboren wird von einer Jungfrau und dass er auch diese bestimmten Ämter und Aufgaben hat, nämlich der Menschensohn oder der Messias wird einmal genannt werden, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit und Fürst des Friedens. Kapitel 9 ist uns allen ja sicherlich bekannt, wird zu Weihnachten oft vorgelesen. Und dann auch das dreifache Amt des Messias, König, Priester und Prophet. Also alles das sagt denn der Prophet im Voraus. Und er sagt das nicht so chronologisch, wie wir das heute so gewohnt sind, so in der Historie, sondern er sagt es, wie es ihm der Heilige Geist als Prophet eingibt. Und hier in Kapitel 53, ja, da sehen wir eine Aussage von ihm, ja, die passt so gar nicht in unserer Wohlstandsgesellschaft, unserer Gesellschaft, die auf Konsum ausgerichtet ist und auch in vielen Gemeinden, wo vor allen Dingen Lobpreis an erster Stelle steht. Und hier sehen wir etwas von dem leidenden Erlöser. Und Leiden ist immer so ein Thema, den gehen wir aus dem Weg. Das versuchen wir zu verdrängen. Wenn wir älter werden, wenn wir krank werden, wenn wir mal im Krankenhaus sehen und sehen die vielen Leidenden und von den vielen, wo dann der Arzt sagen muss eines Tages, ich muss ihnen oft sagen, ich kann nichts mehr für sie tun. Dann ist das eine niederschmetternde Nachricht, aber das ist das Leben. Hier sehen wir also den leidenden Erlöser. Und die Verse, die wir vorgelesen haben, da wollen wir einmal drüber nachdenken. Wir lesen so schnell darüber weg, aber die haben das in sich. Zum Beispiel, da heißt es, Vers 53, er war verachtet und verlassen von den Menschen. Also ich habe mir mal viele Gedanken gemacht. Was heißt das denn? Verachtet. Hast du schon mal Verachtung erlebt? Hat man dich schon mal verachtet? Und was heißt das denn? Heute gehen wir bei Google ein, Verachtung, oder bei Wikipedia oder schauen im Lexikon nach, Verachtung, was heißt das? Also Verachtung heißt also eine Entwürdigung der Person. Verachtet heißt, ich bin der moralisch Höhere und du bist der Niedrigere. Es ist ein Anflug von Hass und Neid. Neid spielt auch mit eine Rolle. Es kumuliert sich. Also Verachtung ist eine Entwürdigung der Person und gepaart mit Wut, Zorn und Aggressivität. Jesus war verachtet und das alles traf ihn hier, wenn wir seine Leidensgeschichte lesen. Und wenn wir lesen, Entwürdigung der Person, was heißt das denn? Ja, das Grundgesetz sagt ja, Paragraph 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist die Aufgabe jeglicher staatlichen Gewalt. Also die Würde des Menschen ist unangetastet nach unserem modernen Verständnis. Der Massenmörder hat so auch seine Menschenwürde. Die Menschenwürde basiert darauf, dass ihm medizinische Hilfe gewährt wird, dass er eine Unterbringung hat, dass er ernährt wird und dass er nicht entwürdigt wird. Und auch der Millionär oder der Milliardär, der straffällig geworden ist, der kann auch nicht entwürdigt werden. Also die Entwürdigung findet nach modernem Strafrecht nicht statt. Die Würde ist unantastbar. Das haben natürlich unsere modernen Juristen und Wissenschaftler dafür eine eigene Erklärung. Aber was ist denn überhaupt eine Würde? Die Würde, so sehen wir das als Christen, kommt aus der Gottesebenbildlichkeit. Gott schuf, 1. Mose 1, Vers, immer aufgeschrieben, Gott schuf den Menschen in seinem Bild, in seinem Bilde schuf Gott Mann und Frau. Das wird wiederholt, gewissermaßen unterstrichen. Der Mensch ist ähnlich wie Gott geschaffen und daraus bezieht er seine Würde. Der Mensch geht aufrecht, der Mensch hat ein Gewissen, der Mensch hat eine Moral. Ein Tier hat keine Moral. Ein Tier hat auch keine, in dem Sinne, keine Würde wie ein Mensch. Bei den Tieren gibt es einen Tierschutz. Also Jesus wurde verachtet. Verachtet heißt respektlos. Das heißt, er wurde bespottet und beschimpft. Erniedrigt. Ziel dieser Verachtung ist immer die Entwürdigung der Person, die zunichte mache. In Gedanken kann man auch sagen, da ist auch schon der Wunsch nach dem Tod des Betreffenden. Da schwingt ja Neid und Hass mit und alle diese Untugenden schwingen mit. Verachtung. Es gibt die offene Verachtung, die wir gerade hier besprochen haben. Es gibt auch eine verdeckte Verachtung. Die verdeckte Verachtung ist die, ich sag mal, ein Fernsehbericht und von Kairo und dann sagt der Reporter, traf er eine Christin und sie trug um ihren Hals eine goldene Kette mit einem Kreuz. Oh, der war ganz überrascht. Also sie tragen hier mitten in der Innenstadt von Kairo bei den vielen Geschäften hier ein Kreuz? Ja, sagt sie, ich trage das bewusst als Christ. Ja, aber wie reagieren denn die 95% sind ja alles Moslems, die Geschäfte? Ja, sagt sie, ich werde in der Regel kalt, kühl, distanziert bedient. Aber manche schauen mich auch an mit einem Blick der Verachtung. Und was ist für sie die schlimmste Verachtung? Ja, sagt sie, wenn mir jemand entgegenkommt und er sieht vom Weiben das Kreuz, geht an mir vorüber und spuckt feste auf den Boden. Das geschieht nicht nur einmal, es geschieht öfter. Das ist der Ausdruck der Verachtung. Ja, sagt der Reporter, Sie können das doch mit Ihrem Schal verdecken, nicht? Nein, sagt sie, ich zeige das bewusst. Jesus wurde auch verachtet und verlassen von den Menschen. Also diese Frau hat das bewusst in Kauf genommen. Das ist die verdeckte Verachtung in Kauf genommen. Um Jesu willen ein Zeugnis. Dann gibt es die Verachtung so open doors, wenn ein Moslem sich zu Jesus bekehrt. Dann folgt die Verachtung aus der Familie. Der gehört nicht mehr zur Familie. Denn ein Moslem kann nicht die Religion wechseln. Ein Moslem ist geboren, er ist Moslem. Und Da gibt es gar nichts zu wechseln. Für uns unvorstellbar, aber so ist es. Und wenn er dann die Religion wechselt und wird Christ, dann ist er abgeschnitten von allen Verwandten. Ja, noch mehr, er wird verachtet. Er wird für vogelfrei erklärt. Jeder kann ihn umbringen, um die Würde der Familie wiederherzustellen. So Lesart. Ab und zu sehen wir das ja oder lesen was in den Zeitungen. So ist das. Ja, also das ist die Verachtung, die Würde. Jemand die Würde zu nehmen, bedeutet ja, ihn für nichts zu halten. Er ist weniger wie ein Nichts. Das ist Verachtung. Jesus wurde verachtet. Warum wird er verachtet? Weil die ganze Schuld der Welt auf ihn lag, auch deine und meine Schuld, die hat er getragen. Und nicht nur getragen, er hat sie später am Kreuz auch gesühnt. Also, Jesus wurde verachtet um unseretwillen und um Gottes Willen. Im zweiten Schmerz, den er Jesus ertragen hat, war das Verlassen. Er war verachtet und verlassen von den Menschen. Und hier auch meine Frage mal an dich ganz persönlich. Warst du schon mal verlassen? Hast du schon mal das Gefühl gehabt, so ganz verlassen zu sein? Wirklich verlassen? Weißt du, was das für ein Gefühl ist? Das geht ganz tief in die Seele, verlassen zu sein. Ich habe da gleich einige Beispiele. Ich war mal auf eine Bibelkonferenz. Und als ich rauskam, war das Auto gestohlen. Und im Auto war mein Smartphone, mein Portemonnaie und alle meine Unterlagen. Und dann habe ich die Passanten gebeten, ruft bitte mal die Polizei, mein Auto ist gestohlen, meine Papiere sind weg. Die Leute haben mich gar nicht angeguckt. Ich war Luft für die. Und ich habe die Leute angefleht, rufen Sie doch bitte die Polizei. Und nein, die Leute haben sich überhaupt nicht angeguckt. Also die gingen einfach vorüber. Da war ich so verzweifelt und plötzlich drehe ich mich um. Da war ich gar nicht in Mülheim. Da gucke ich, da ist ja der Kölner Dom. Ich war in Köln. Wie kommt das denn? Und da waren noch mehr Menschen am Kölner Dom. Da habe ich alle angesprochen. Nein, die haben sich losgerissen. Dann saß ich da, habe mich auf die Stufen vom Kölner Dom gesetzt und geweint. Geweint und geweint und geweint. Ich war völlig aufgelöst. Und plötzlich tippt mir jemand auf den Rücken und sagt zu mir, was ist los, was ist los? Es war meine Frau. Ich habe das nur geträumt. Ich habe das nur geträumt. Ach, war ich froh. Ach, wir haben die Nacht drüber gesprochen. Ich war so aufgelöst. Ich konnte mich gar nicht beruhigen die Nacht. Das war ein schreckliches Gefühl, verlassen zu sein. Keiner beachtet dich, keiner Zeit für dich, keiner spricht mit dir, du bist Luft. Verlassen von allen Menschen. Jesus wurde verlassen. Wo waren denn die Menschen, die er geheilt hat? Wo waren denn die Menschen, denen er zu essen gegeben hat? Wo waren denn die Menschen, denen er Heilung und neues Leben gegeben hat, deren Tote er aufgeweckt hat? Wo waren denn die Frau vom Jüngling zu Nein? Wo waren die Leute alle? Wo waren denn seine Jünger? Da heißt es doch, da verließen ihn alle und flohen. Auch die Jünger? Ja, auch die Jünger. Alle verließen ihn. Alle. Was ich euch jetzt erzähle, darf ich mit Genehmigung meiner Frau erzählen. Meine Frau war 10 Jahre alt, als ihre Mutter starb mit 37 Jahren. Wir waren 4 Kinder zu Hause. Und der Vater hat sich um die Kinder nicht gekümmert, ist abgehauen. Und das Jugendamt hat dann die 4 Kinder verstreut in verschiedenen Richtungen. Meine Frau kam in eine gläubige Familie mit 5 Kindern, damals später dann 7 Kinder. Aber es war materiell alles da, war ein Geschäftshaushalt, war materiell alles wunderbar da. Aber was fehlte, das war die Liebe. Die Zuneigung, die Wärme. Und meine Frau hatte eine innige Liebesbeziehung zu ihrer Mutter. Eine tiefe Beziehung. Das war nicht nur ihre Mutter, das war ihre Liebesquelle. Da spricht sie heute noch von, mit 78 Jahren. Von ihrer Mutter, was sie alles an ihrer Mutter hatte. Das war ihr Leben, das war ihre Lebensschnur, die Nabelschnur, die Mutter. Und die war plötzlich getrennt. Sie war verlassen. Dann war sie in einem großen Haushalt mit 7 Kindern und 2 Erwachsenen. Und die Eltern, die waren, also die Pflegeeltern, waren kühle Christen. Die Schlafzimmertür war immer abgeschlossen, da konnte kein Kind mal reingehen und mal kuscheln. Das gab's nicht. Meine Frau hat nachher so Mutterersatz gespielt. Die Kinder sind zu meiner Frau gekommen. Ja, verlassen. Verlassenheit ist ein ganz tiefer seelischer Einschnitt. Menschen, die eine Verlassenheit ganz tief erlebt haben, können sich oft nur schwer davon erholen. Wir wollen heute sagen, der muss zum Psychiater, der muss sich mal aussprechen. Das muss von der Seele, auch aus dem Unterbewusstsein heraus. Das pflanzt sich im Unterbewusstsein nieder und begleitet einen Menschen ein ganzes Leben lang. Einen Hauch von Verlassenheit hatte ich mal erlebt. Als ich noch beruflich tätig war, da war ich mit einer Gruppe von Kollegen in San Francisco und wir wollten weiter nach Hawaii und wir hatten 4 Stunden Aufenthalt und da haben die Kollegen gesagt, naja, wir waren zu 8 Personen, 7 wollten noch da zum Hafen fahren mit dem Bus. Dann haben wir gesagt, gut, 17 Uhr wieder hier an diesem Treffpunkt hier, das war so ein kleiner Park. Jawohl, ich bin allein in die Stadt gegangen, eine Tasse Kaffee getrunken und so weiter und da war 17 Uhr, ich kam zurück. Und die Kollegen waren nicht da. Ich war da 4:15, 5:30, 5:45, 6 Uhr. Die waren nicht da. Ja, Moment mal. Da kam ein Augenblick, ein Gefühl in mir hoch, das kannte ich gar nicht. Einen kurzen Augenblick, ein Gefühl der Verlassenheit. 9.500 Kilometer von zu Hause entfernt, allein in einer Stadt, fremden Stadt, deren Sprache ich nur oder schlecht spreche, kenne hier niemand. Und dann sagt deine innere Stimme ganz ruhig, tief durchatmen, keine Panik, ganz ruhig, ganz ruhig. Du hast deinen Reisepass, du hast dein Flugticket, du hast Dollars, du hast eine Kreditkarte, ganz ruhig, ja, ja, ja. Durchgeatmet, dann habe ich mir ein Taxi genommen und bin zum Flughafen gefahren und da waren dann meine Kollegen. Also haben sie sich nicht an die Verabredung gehalten. Das nur am Rande. Also das gibt Situationen der Verlassenheit. Verlassenheit, die ganz tief uns Menschen treffen. Jesus wurde verlassen. Verlassen von den Menschen. Aber nicht nur von den Menschen verlassen, sondern später sagte er auch am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das ist die tiefste Verlassenheit. Wenn Gott dich verlässt, dann ist alles zu spät. Dann kann dir keiner mehr helfen. Und an wen wendet sich denn der Herr Jesus, als er verlassen wurde von Gott? Professor Hans-Joachim Eckstein hat das so schön formuliert, ein ganz wunderbarer Satz. Er sagte, in der größten Not wendet sich derjenige, der von Gott verlassen wird, an Gott. Denn er ist gnädig und barmherzig und geduldig und von großer Güte. Jesus wendet sich in der Verlassenheit an Gott. Und auch wenn du mal das Gefühl hast, dass du verlassen bist, dass du das Gefühl hast, unverstanden oder verlassen zu sein. Das kann durchaus unterschiedlich sein. Das kann im Krankenhaus sein, das kann im Pflegeheim sein, das kann irgendwo sein. Dann sagt so mancher, ich glaube, mich haben alle guten Geister verlassen. Ich fühle mich total verlassen. Job verloren, Frau weggelaufen. Ich weiß nicht, wie ich die Wohnung bezahlen soll. Es gibt so Situationen, unendlich viele. Was tue ich dann? Wir dürfen uns an Gott wenden. Vater, in Jesu Namen, bringe ich dir meine Verlassenheit, meinen Schmerz, meinen Herzensschmerz, meinen Seelenschmerz und ich schütte ihn aus vor dir. Gott hört das gerne. Wenn wir den Psalm 22 lesen, da sagt schon David: mein Gott, warum hast du mich verlassen, bist fern von meinem Leben, fern von meinem Gestöhn. Ich rufe des Tages und du antwortest nicht und des Nachts und mir wird keine Ruhe. Doch, der du da wohnst unter den Lobgesängen Israels und so weiter. Das hat schon David empfunden, als er verfolgt wurde, die Verlassenheit von Gott. Und er wendet sich auch an Gott. Der hält ihn und trägt ihn. Und darin liegt ja der Trost. Trotz Verachtung und Verlassenheit, getragen von Gott. Der Herr Jesus musste ertragen, dass er von Gott verlassen wurde, einen Augenblick. Das war um 15 Uhr unserer Zeitrechnung. Aber ein Geheimnis oder ein Mysterium, wie die Katholiken sagen, ein Mysterium ist. Der Jesus hat an anderer Stelle gesagt, der Vater ist alle Zeit bei mir. Also von Gott verlassen und der Vater ist alle Zeit bei ihm. Ist das nicht schön? Du brauchst nie das Gefühl zu haben, du bist von Gott verlassen oder von Jesus verlassen. Er verlässt dich nicht. Warum? Weil du teuer erkauft bist mit seinem Blut. Das Blut Jesu Christi ist das teuerste Lösegeld. Es ist kostbar, so hieß Petrus immer ausdrückt mit seinem Wort, kostbar. Kostbarer als Gold, aber durch Feuer erprobt wird. Unser Glaube wird durch Feuer erprobt, durch Verfolgung und durch manche menschlichen und auch persönlichen Schicksale wird das erprobt. Aber erfunden wird zum Lob und Preise, denn dann wird der Glaube erprobt und bewährt. Und wir sind bewährte Mitarbeiter des Glaubens und dürfen Zeugnis abgeben. Jawohl, der Herr hat mich auch in schwierigen Situationen getragen. Da, wo ich nicht mehr ein- und aus wusste, wo ich verlassen war, wo ich verachtet wurde. Jesus hat das alles selbst erduldet am Kreuz. Vorher hatte man ihn ja gegeißelt. Dann schleppte er sich mit dem blutigen Rücken, die Dornenkrone aufgesetzt und das Blut lief ihm im Gesicht runter von der Dornenkrone, entkräftet mit dem Kreuz die heutige Via Dolorosa hoch. Und dann kam eben einer vom Felde, er nahm das Kreuz dann und trug Jesus das Kreuz dann nach Golgatha hinauf. Verlassenheit, ein schlimmes Gefühl. Psalm 37 sagt, denn der Herr hat das Recht lieb und verlässt seine Heiligen nicht. Und der Psalm 43 sagt, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Gott lässt zwar Leid und Tod zu, aber er überwindet den Tod. Und alle, die an ihn glauben, sind auch die Todesüberwinder. Deshalb sagt ja Paulus in 1. Korinther 15, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Ich habe das schon hier oft gesagt und man sagt das auch auf Beerdigung. Das heißt, wir werden in einem Staffelstab, hat Jesus den Sieg errungen und er gibt den Staffelstab dir weiter. Du bist auch ein Sieger durch den Glauben an Jesus. Du bist auf der Seite des Siegers, des Überwinders. Denn Jesus ist auferstanden, hat neues Leben. Deshalb haben die Jünger ihn wahrscheinlich auch nach der Auferstehung erstmal nicht erkannt. Hier ist er durch sein Leiden der Mann der Schmerzen, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Wisst ihr, was das ist, Angesicht verbergen? Da kannst du nicht hingucken, der sieht aus. Ach, schlimm. Kinder, schaut nicht dahin, dann könnt ihr heute Nacht nicht schlafen. Nicht? Blut überströmt, schleppt er sich dahin. Jesus, er war verachtet und verlassen von den Menschen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Ja, er weiß, Leiden. Aber Paulus sagt uns auch etwas anderes. Die Leiden der Jetztzeit sind nicht wert, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Ja, wenn wir sterben, empfangen wir den Herrlichkeitsleib, den geistlichen Leib, den unvergänglichen Leib. Die Bibel verheißt, und dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Er ist der Gott, der Wunden trägt, der auch deine Schuld gesühnt hat. Und in ihm sind wir geborgen. Ich komme zum Schluss. In Japan gibt es eine ganz bestimmte Kunst. Die Kunst heißt Kintsugi. Kintsugi ist eine Kunst, die ein Tongefäß, wenn es zerbrochen ist, dann wird es nicht einfach aufgekehrt und weggeschmissen, sondern dieses zerbrochene Gefäß wird dann kunstvoll zusammengefügt. Ich lese das mal vor, weil ich das gar nicht so gut beschreiben kann. Die Scherben werden zusammengefügt und die Sprünge werden nicht unsichtbar gemacht, sondern werden mit einem speziellen Lack geklebt, um feines Pulvergold und andere Edelmetalle eingestreut, und die Bruchlinien bleiben dabei deutlich zu sehen und machen den Charakter und die Schönheit des neu zusammengesetzten, gefügten Gefäßes aus. Müsst euch das mal ansehen, mal googeln, dann seht ihr das Kintsugi. Vorher hat das Gefäß 5 € gekostet und nachher, nach dieser Behandlung, kostet es 500 oder 5000 Euro. So ist es auch mit deinem Leben. Wenn es mal zerbricht, dann denkst du, es ist total zerbrochen. Nein, die Gnade fügt es zusammen und macht es zu einem kostbaren Gefäß, zu einem wertvollen Gefäß für Gott und für Jesus. Du bist ihm wertvoll, weil Gott dich liebt. Und die Liebe trägt den Menschen. Ich liebe dich nicht, weil du so schön bist. Ich liebe dich nicht, weil du so eine tolle Figur hast. Ich liebe dich nicht, weil du bestimmte Vorzüge hast, sagt Gott, sondern ich liebe dich so, wie du bist. Ich liebe dein Herz und deine Seele. Und wenn du eines Tages nicht mehr gehen und laufen kannst und gebückt gehst und im Rollstuhl sitzt, ich liebe dich immer noch. Ich liebe dich um deiner selbst willen, um deiner Person willen. So ist die Liebe Gottes, ohne Ansehen der Person. Liebevoll. Es ist wichtig, dass wir das richtige Gottesbild haben. Es gibt ja Gemeinschaften oder christliche Gruppen, die haben ein ganz anderes Gottesbild. Die haben den strafenden Gott, den drohenden Gott. Den gibt es natürlich auch. Aber in erster Linie sehen wir den liebenden Gott. Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt. Der war der innig Geliebte des Vaters. Er war der geistlichen Nabelschnur des Vaters. Jesus hat die ganze Nacht gebetet. Und was hat er denn wohl gebetet? Es war ein ständiger Liebesaustausch, ein Wesensaustausch zwischen Vater und Sohn, ein göttlicher Wesensaustausch. Es waren Worte und Gedanken und Herzensströme. Paulus wurde ja bis im dritten Himmel entrückt. Und was sagte er? Was sah er da? Ich hörte unaussprechliche Worte, die auszudrücken einem Menschen nicht geziemt. Göttliche Worte, die uns fremd sind. Und in diesem Wesensausschuss war Jesus. In Sprüche 8, glaube ich, lesen wir, er war Schoßkind bei dem Vater und war Tag für Tag seine Wonne. Und seine Wonne war auch bei den Menschenkindern. Also, und diesen innig geliebten Herzenssohn hat Gott uns gesandt. Und Weihnachten sehen wir, Jesus wird anfassbar, sichtbar. Wir sehen seine Herrlichkeit, sagt Johannes, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das ist alles wirklich ein Geheimnis, wunderbar. Kehren wir zurück. Ich komme zum Schluss, hatte ich schon gesagt, ja. Das schreibt uns hier der Prophet Jesaja, ein Mann der Schmerzen, und wir haben ihn für nichts geachtet. Wir, du und ich, wir haben ihn für nichts geachtet. können nicht sagen, dass wir besser sind wie damals die Menschen. Wir sind nicht besser wie die Menschen damals. Aber durch die Gnade Gottes hat er uns berufen in seiner Nachfolge. Und wir dürfen uns freuen. Du darfst dich freuen. Du bist ein Kind Gottes. Du bist vom Tode ins Leben hinübergegangen. Du bist ein Kind Gottes, der noch mehr, ein Sohn, eine Tochter Gottes. Wir sind Erben Christi, Miterben. Das Blut Jesu Christi ist so kostbar, deshalb da können wir dem Blut Jesu Christi nichts hinzufügen an guten Taten oder sonst irgendwelchen Dingen, wie es manche andere Religionsgruppen tun. Wir können nichts hinzufügen. Indem wir etwas hinzufügen wollen, schmälern wir das Werk des Herrn Jesus Christus. Er hat alles gut getan. Und durch den Glauben an ihn, durch die Hingabe, wird das alles lebendig und flüssig. Und sein Geist will in uns Raum gewinnen, will uns verändern, will uns einen neuen Blick geben auf die Herrlichkeit Gottes, auf seine Liebe. Und das alles soll uns ja auch in der Mahlfeier zur Anbetung führen. Vater, danke, dass du deinen eingeborenen Sohn auch für mich, für meine Schuld, für meine ganz persönliche Schuld gegeben hast. Ich kenne mich. In mir wohnt nichts Gutes, Vater. Aber du hast meine Schuld abgewaschen. Du hast sie ins tiefste Meer versenkt. Du hast mir vergeben. Ich darf dein Kind sein. Danke, Vater, im Namen Jesu. Amen.